Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnau Aargau-Solothurn mit diesen Themen. Das Strommuseum zu Wohlen zügelt und bekommt damit mehr Gewicht. Der Kanton Aargau zieht viele Touristen an mit seinen Schlössern, es sollen aber nicht noch neue Schlösser dazukommen. Ungerländer sind vor 200 Jahren als erste auf der Jungfrau im Berner Oberland gestanden, zwei Industrielle von Aarau. Und in der Sommerserie von der Regionalschnau gibt es heute ein Hörspiel und die Hauptrollen spielen Fische. Das Wetter morgen wechselhaft, ein bisschen Regen und Gewitter bei 22 Grad. Am Mikrofon ist Barbara Mattis. Das Freiämter Strahlmuseum zu Wohlen zügelt in die Villa Isler, dort, wo einer der Strohfabrikanten gewohnt hat. Den Morgen haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, wie man die Villa umbauen will und wie die neue Ausstellung aussehen soll. Noemi Ackermann.
Die Strohindustrie hat zu Wohlen gross gemacht. Die Strohhüte aus dem Freiamt sind in Paris, in New York und in London verkauft worden. Die Geschichte um die Strohindustrie soll man künftig in der Villa Isler sehen können. Das Haus, das selber ein Teil der Strohindustrie ist, war es doch die Fabrikantenvilla. Die soll neue Wind in die bestehende Sammlung vom Strohmuseum bringen, sagt Doris Steger, Vizepräsidentin der Stiftung Freiämter Strohmuseum.
Es gibt ein neues Museum, also man kann natürlich nicht viel Neues erfinden, sondern es wird einfach neu gestaltet. Es wird viel moderner gestaltet, oder mit den neuen Medien, die man hat. Es wird aber auch nicht nur einfach das Schöne im Mittelpunkt stehen, sondern eben wird auch mal die sozialkritischen Aspekte reinbringen und eben die Arbeiterschaft zu Wort kommen lassen.
Für all das können sie zeigen, wird die Villa Isler umgebaut. Das Wohnhaus soll man zwar nur können, aber es soll dann doch ein Museum sein. In Keller aber kommt das Archiv, sodass künftig alles am gleichen Ort ist. In einem Raum im Erdgeschoss sollen auch Trauungen durchgeführt werden. Für Wohlen sei es ein enormer Gewinn, dass das Strommuseum jetzt in dieser Villa Isler sei, sagt der Gemeinsame von Wohlen, der Walter Dubler. Bis jetzt hat man nämlich nur in den Garten vor Villa können.
Man muss natürlich sehen, die ganze Liegenschaft, das ist eigentlich wie ein Schatztruhe gewesen von Wohlen. Es sind wenige gewesen, die je die Schatztruhe nie gesehen haben. Und da, damit wird es natürlich auch attraktiver. Also auch touristisch kann Wohlen da attraktiver werden.
Der ganze Umbau und die Ausstattung vom Museum kostet Geld. Knapp 5 Millionen Franken. Fast 2/3 davon sind schon gesichert von Privaten und Stiftungen und der Swisslos-Fonds vom Kanton Aargau gibt auch 2 Millionen Franken. Die Ortsbürgergemeinsversammlung muss noch über gut 1,5 Millionen Franken entscheiden.
Die außerordentliche Versammlung der Ortsbürger, die ist am 17. August. Die Kuh, die seit gestern zu Bruneck ist frei rumgerannt, die ist tot. Den Mittag hat der Jagdaufseher die Kuh entdeckt und hat sie abgeschossen. Der Besitzer hat die Einwilligung gegeben für das. Die Kuh ist gestern ab, wo man sie wollte verladen. Es hat eine grosse Suchaktion gegeben, auch die Polizei war dabei gewesen. Weil das Tier aber sehr scheu war, hat man es einfach nicht einfangen. In Önsigen hat jemand letzte Nacht ein Sturmgewehr aus einer Werkstatt gestohlen und ein bisschen Munition dazu. Laut der Kantonspolizei Solothurn ist um die 4 Uhr umgeballert worden in Önsigen. Später hat man diese Waffe wieder gefunden, einfach auf der Strasse. Was genau passiert ist, das probiert die Polizei jetzt herauszufinden. Im Aargau gehen immer noch Diebe rum, die Airbags aus Autos stellen. Gerade gestern sind 9 Autos ausgeräumt worden, zu Erdingen und zu Holderbank. Alles Autos, die in die Tiefgarage gestanden sind. Die Airbags haben einen Wert von über 10'000 Franken, heisst es bei der Aargauer Kantonspolizei. Schon in den letzten 3 Monaten hat es immer wieder mal ähnliche Fälle gegeben. Der Aargau kommt je länger, je mehr touristisches Gewicht über. Die Schuld sind die Schlösser, die immer mehr Leute aus anderen Kantonen anziehen. Baut der Kanton das Angebot jetzt noch aus? Schliesslich hat es noch genug Schlösser, die man noch nicht im Besitz hat. Der Alex Moser berichtet.
30 intakte Schlösser gibt es im Aargau. 6 davon sind im Besitz vom Kanton. Es sind Schlösser Lenzburg, Halwil, Wildegg, Liebeck, Habsburg und Festung Aarburg, wo das Jugendheim drin ist. Zu diesen Schlössern ist der Kanton vor allem aus historischen Gründen gekommen. Der Chef der Aargauer Kulturabteilung, der Hans-Ulrich Glaner.
Die Schlösser haben Rechtsvorgänger vom Kanton Aargau teilweise gehört. Und die hat der Aargau nachher übernommen, nachdem er gegründet worden ist. Oder hat sie zum Teil auch zurückerworben. Und dann hat es kulturpolitische Gründe. Es macht Sinn, es hat einen Nutzen für die Aargauer Bevölkerung, dass man die Schlösser betreibt, behalten hat oder wieder gekauft hat.
Die Strategie vom Kanton ist, dass man die Geschichte an den Ort vermittelt, wo sie passiert ist und dass der Kanton die markanten Bauwerke erhalten kann. Jetzt hat der Kanton aber nur 6 von 30 Schlösser. Was ist mit den anderen? Die Schlossbesitzer schauen selber gut auf ihre Schlösser.
Es gibt ja mehrere Gemeinden, wo Schlösser ihr eigen nennen. Also ich denke jetzt an Baden, Aarau, an Schöftle, Ortsbürgergemeinde, wo ein kleines Schloss hat. Die geben diesen Gebäuden Sorge und auch die Privaten tun ihre Liegenschaften, sind etwa die Hälfte der Schlösser, sind in privatem Besitz, tun in der Regel sehr gut schauen.
Es gibt also keinen Grund für den Kanton einzuschreiten. Das einzige Sorgenkind ist Schloss Wildenstein zu Feldheim gewesen. Das hat ein Unternehmer aber jetzt gekauft. Er saniert es und ein Teil davon wird sogar für die Öffentlichkeit aufgetan. Dem Kanton kostet seine Schlösser übrigens nicht einmal so viel, wie man denkt, sagt Hans-Ulrich Glarner.
Gehört jemand, ja, das sind doch Fässer ohne Boden, das ist nicht der Fall. Die Schlösser sind von Immobilien Aargau sehr gut unterhalten auch und immer wieder instand gesetzt. Ich habe die Zahlen jetzt rausgezogen, das ist eine knappe 1 Million pro Jahr, wo in 6 Schlösser und 4 ehemalige Klöster fliessen, um eben den Zustand gut zu behalten.
Natürlich kommen dann noch die Betriebskosten der Museen dazu, aber die wären in einem neueren Bau nicht unbedingt tiefer. Der Hans-Ulrich Glarner hat jetzt kein weiteres Schloss auf seiner Wunschliste, das der Kanton noch übernehmen könnte, nur ein Luftschloss.
Ich könnte mir durchaus eins vorstellen, aber das liegt leider nicht auf aargauischem Territorium. Das ist das Schloss Dalcy in der Loire, wo der Gründervater vom Kanton Aargau, der Philipp Albert Stapfer, seinen Lebensabend verbracht hat. Aber da bin ich nicht sicher, ob sich dann da die Regierung und die Grand Nation würden einig werden, wenn es um eine Übernahme vom Schloss Dalcy ging.
Gerade diese Woche ist das Haupthaus vom Schloss Wildegg fertig renoviert worden. Fassaden und Dach sind neu und jetzt wird noch an den Nebengebäuden gearbeitet. 2 Aarauer sind vor 200 Jahren als erste auf der Jungfrau im Berner Oberland gestanden. Die beiden Söhne vom Aarauer Industriellen Johann Rudolf Meier haben damit Geschichte geschrieben. Sie waren nämlich die ersten Bergsteiger, die überhaupt einen Schweizer 4000er bestiegen haben und der erste noch Ungerländer, Brigitte Wenger.
Heute vor 200 Jahren, der Johann Rudolf Meier Junior und sein Bruder, der Hieronymus, packen zu Aarau ihre Sachen. Sie haben Grosses vor. Sie werden in ein paar Tagen auf die Jungfrau. Der 4000er neben dem Eiger und dem Mönch ist zu dieser Zeit der berühmteste Berg der Alpen gewesen, sagt der Marc Grieshammer, der Kurator vom Stadtmuseum Aarau.
Man muss sich das auch vorstellen, wenn man vom Mittelland her Richtung Oberland, so die Thunerseeregion kommt, man begegnet dem Berg eigentlich immer wieder. Man sieht den schon von weitem leuchten und auch darum kommt sicher auch die Faszination, weil der weitum bekannt war.
Noch nie war vorher jemand auf einem Schweizer 4000er gewesen und jetzt sollen es gerade 2 Unterländer sein, die so eine Meisterleistung schaffen. Das erstaunt aber nur im ersten Moment. Die beiden Erstbesteiger Johann Rudolf und Hieronymus Meier sind fasziniert von der Natur und sie wollen herausfinden, ob man in der alpinen Landschaft leben kann. Diese Leidenschaft haben sie von ihrem Vater geerbt, sagt der Historiker aus dem Berner Oberland, der Peter Brunner.
Der Vater Meier hat ja den Atlas von der Schweiz ins Leben gerufen, wo nachher als erstes geografisches Werk ist publiziert worden 1813 und wenn jemand einfach die Faszination gespürt, von Berge die ausstrahlen, dann ist es einfach so, da muss man einfach hin, da kann man nicht unten bleiben.
Der Vater ist übrigens niemand geringer als der bekannte Aarauer Seidenfabrikant Johann Rudolf Meier Senior. Dass er als Industrielle sehr reich war, hat seinen Söhnen sicher auch weitergeholfen. Ein Bergler hat so etwas dazu mal nicht machen können.
Da oben ist man in ärmlichen Verhältnissen hat man da gelebt. Und so sind die Leute gar nicht drauf auf die Idee gekommen, dass man da könnte die Berge besteigen und am Schluss wirtschaftlich davon profitieren. Das ist nachher erst mit dem Alpinismus, erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ist das nachher aktuell geworden.
Also sind es eben die beiden Meierbrüder aus Aarau gewesen, die vor 200 Jahren vom Wallis her auf die Jungfrau gestiegen sind und am 3. August 1811 als erste auf einem Schweizer 4000er die Fahne gekisst haben.
Das Jubiläum 200 Jahre Erstbesteigung Jungfrau wird nächste Woche im Berner Oberland gefeiert. Das Stadtmuseum Aarau ehrt die beiden Meierbrüder mit Stadtführungen, Vorträgen und einer Installation in der Meierschen Stollen im Bahnhof zu Aarau.
Schneller, lauter, schöner.
Sommerserie von der Regionaljournal.
Jemand ist stumm wie ein Fisch, sagt man manchmal. Nur Fische sind gar nicht stumm. Sie sind viel lauter, als man denkt, auch die Fische in unseren Seen. Das haben zwei Laien Fischforscher herausgefunden. Mit einem speziellen Unterwassermikrofon haben sie 30 Jahre lang Fischlauten aufgenommen. Und sie haben auch erforscht, was die Lauten der Fische bedeuten. Aus diesem Material haben Joel Hafner und Elisa Henni von der Regionalredaktion Bern-Fribourg-Wallis ein Hörspiel gemacht. Alles mit echten Tönen von Fisch und anderen Geräuschen unter Wasser. Das Hörspiel heisst «Eine Nacht im See».
Es ist ein warmer Sommerabend an einem kleineren See im Mittelland. Die Sonne steht tief und über dem Wasser gehört man die Autobahn in der Nähe. Wir tauchen ein. Viel ruhiger ist das Unterwasser nicht. Da blubbern Gasblätterli. Ein Fischer zieht sie letzte Köder ein. Und die Badi am Ufer gehört man auch. Das alles stört die Wasserwanze nicht.
Die Männli haben zu tun. Ihr Konzert ist angesagt. Einer fährt an, mit dem Zirpen. Die anderen kommen rein und gleich sind sie im Takt. Das Konzert haben sie im Frühling geübt. Dann haben sie wollen den Weibli Eindruck machen. Und seitdem tun sie jeden Abend.
Der Weile geht die Sonne unter. In der Nähe vom Ufer schwimmt ein Schwarm von kleinen Fischen. Hunderte. Ahnungslos, was auf sie zukommt.
Fünf Ägli haben zusammen den Schwarm ins Visier genommen. Mit ihren Tönen scheuchen sie die kleinen Fische auf und jagen sie noch mehr ans Ufer. Sackgass. Es gibt ein Gemetzel. Die Ägli schlagen sich bauchvoll, bis es dunkel wird. Dann verschwinden die Ägli, bevor sie selber gefressen werden. Weil weiter aus dem See erwacht der Wels. Das Monster.
Er ist mehr als 2 Meter gross und hat ein riesiges Maul. Sein Rücken ist dunkelbraun, der Bauch dreckig weiss. Der Wels war die letzten 3 Tage in seinem Bau, in einem alten Fischerboot, das mal auf den Grund gegangen ist. Jetzt hat er richtig Hunger.
Auch er jagt mit Tönen. Für das zieht er seine Bauchmuskeln her zusammen und die Schwimmblase verstärkt den Ton. Der Wels sieht schlecht, aber er hört gut. Er hört, wie eine Ente ihren Fuss bewegt. Und schwupps ist die Ente weg. Der Wels verschluckt sein Opfer am Stück. Als er genug hat, schwimmt er zurück in seinen Bau und beim Verdauen träumt er vor sich her.
Er träumt, mitten im Sommer, vom Winter. Ein Albtraum. Am Grund vom See hat er seine Ruhe wollen. Es war still gewesen, der See gefroren. Und dann plötzlich der riesen Krach. Ein Fischer hat das Eis aufgewickelt. Schlimmer als das Geräusch ist nur noch, wenn die Menschen auf dem gefrorenen See schlöfeln. Da erwacht der Wels aus seinem Traum. Zum Glück ist Sommer.
Es ist Mitternacht. Weil der Wels im Bau ist, kann der Zander jetzt jagen. Er schleicht sich von hinten an und zack, mit einem Knall vor einer Peitsche betäubt er sein Opfer. Ein kleinerer Fisch und saugt ihn ein. Hops voran.
Plötzlich hört man immer ein Gurren wie ein Meersäule. Es ist ein Karpfen. Er braucht seine Töne nicht zum Jagen. Schliesslich lebt er von Schnecken, Wasserwürmern und Plankton. Er ist einfach ein Gesprächiger, schwätzt gerade mit einem anderen Karpfen.
Es wird langsam wieder hell. Die Sommernacht ist kurz. Degli hat schon wieder Hunger. Zum Morgen jagen sie noch mal einen Schwarm kleine Fische ans Ufer und fressen. Im sumpfigen Boden wühlen derweil Brachsmen nach Futter. Es sind schöne Fische mit einem goldigen Schimmer auf dem Rücken. Da schaupelt das Kind ins Wasser. Und die Brachsmen verklüpft.
Wenn ein Brachsmen verklüpft, tönt sie wie eine Säule. Die Fische ziehen sich jetzt zurück. Der Tag ist die Zeit der Menschen im See.
Eine Nacht im See, das war das Hörspiel von Joel Hafner und der Elisa Henni. Alle Töne der Fische hat der Ingenieur Herbert Tiepelt aufgenommen. Als er gestorben ist, hat der Berner Fischer Roland Kurt mit der Arbeit weitergefahren. Stundenlang hockt er mit dem Unterwassermikrofon im Boot, hat den Kopfhörer an und lost. Die Elisa Henni hat mit ihm geredet über das Reinhören in die Unterwasserwelt.
Roland Kurte, wenn ihr jetzt so auf dem Boot hockt, das Unterwassermikrofon im Wasser und die Kopfhörer an, wie viel Geduld braucht ihr, bis ihr einen Fisch gehört reden?
Ja, es braucht sehr viel Geduld. Es kann auch sein, dass man manchmal einen Abend oder eine Nacht rausfährt oder einen See geht oder auch einen ganzen Morgen und man hört manchmal überhaupt nichts. Also, hängt manchmal mit dem Luftdruck zusammen und wenn der ein bisschen negativ ist, dann kann es sein, dass man eben gar nichts hört.
Dann hört man einfach die Luftblätter, die aufsteigen. Ich denke, wenn nachher plötzlich etwas tönt, dann könnte man unter Umständen klopfen in dem Fall.
Ja, vor allem, wenn es ganz überraschend kommt und vor allem vielleicht auch sehr laut, wie vielleicht gerade ein Wels, der neben dem Boot ist. Und beim Wels ist es dann so, dass der Mensch total dunkel, vielleicht nur ein bisschen der Mond oder die Wolken durchscheint. Das ist sowieso unheimlich und wenn auch noch lauter Laut kommt, dann klopft man effektiv, ja.
Wie laut sind die Fische? Lauter die Fischgeräusche jetzt im Verhältnis zum Beispiel zu einem Motorboot?
Gut, das Motorboot übertönt natürlich alles anders, das ist ganz klar. Und umso näher das ist, umso extremer ist das. Das ist ein riesen, riesen Lärm unter Wasser. Aber der Zander ist doch der von den Süßwasserfischen, der Fisch, der wirklich die lautesten Geräusche macht.
Den würde man sogar noch neben einem Motorboot bald hören?
Nein, den hört man nicht neben einem Motorboot. Das ist unmöglich, den hört man nicht mehr anders.
Hören die Fische das auch sehr gut, das Motorboot zum Beispiel?
Ja, es ist natürlich so, dass so die karpfenartigen Fische und zum Beispiel der Wels, die haben sehr ein gutes Gehör und die hören das und das ist natürlich gerade im Sommer, wenn so viele Boote rum sind, ein riesen, riesen Stress für die Fische und auch gerade Fische, die in der Nähe sind, wenn zum Beispiel das Motorboot gestartet wird, die kommen in eine riesen Panik und flüchten.
Und im Winter, eben, wenn es gefroren ist und die Leute schläfeln, ist das also ein Problem für die Fische?
Das ist ein Riesenproblem und das ist man sich bis jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Das hat man gesehen, wenn man eben so die Forschungen gemacht hat, dass gerade auf vor allem flachen Seen, wie zum Beispiel der Egusee in Bern, das ist echt verheerend. Wenn dort hunderte von Leuten drauf rumkurven und das Geräusch kann auch nicht tief, wie soll ich sagen, tief runterflüchten im Prinzip, sondern weil eben der See sehr flach ist, das ist ganz, ganz verheerend und das kann nicht effektiv bis zum Tod von diesen Fischen führen.
Also wenn der See jetzt klein ist und sie nicht in die Tiefe flüchten können.
Genau, und weil es natürlich so ist, dass die im Winter, wenn sie ihre Ruhe haben, so aufgescheucht werden, durch das brauchen sie Haufen Energie und können die nicht mehr zuführen, weil es viel zu wenig Nahrung im Winter hat. Und durch das kann das sein, dass im Frühling mehr etliche tote Fische am Ufer fängt.
Kommen wir zur Technik. Roland Kurt, ihr habt ein Mikrofon, ein spezielles Unterwassermikrofon, das euer Vorgänger in dieser Fisch Akustikforschung der Herbert Tiepelt gemacht hat. Er war Ingenieur, er ist unterdessen gestorben. Was ist das Spezielle an diesem Mikrofon?
Das Spezielle ist natürlich das daran, dass es viel sensibler ist als normale Mikrofone, die es gibt. Weil der Herbert Tiepelt davon eben dann ist ausgegangen und gesagt, ja, Moment mal, vielleicht sind einfach die Süßwasserfische nur viel leisiger als Meerfische. Und er hat gesagt, ich baue jetzt einfach mal etwas viel sensibleres bauen. Und das ist natürlich das Hauptmerkmal von diesem Unterwassermikrofon, das ganz, ganz wichtig ist, sonst würde man die Sachen gar nicht so hören.
Kann man also nicht mit einem, ich sage ja vielleicht sehr normalen Unterwassermikrofon, das man kaufen über das Internet, hört man da nicht so viel in unseren Seen?
Man hört sicher etwas, aber man hört natürlich weniger. Also zum Beispiel gerade Brachs, man hat sehr, sehr leisliche Töne, die sie von sich gibt. Und die würde man mit einem normalen Mikrofon, hört man die ganz sicher nicht.
Also das Gurren wie die Säule.
Genau, das Säule müssen wir leider darauf verzichten, das ist so.
Wie ist es mit den Fischen im Aquarium? Kann man den auch zulassen?
Es gibt natürlich Fische, also beim Goldfisch weiss man zum Beispiel, dass er nicht so gesprächig ist. Aber es gibt zum Beispiel den sogenannten knurrend Gurami, das ist so einer von denen. Es gibt also schon gewisse Fischarten, das sind so, aber wirklich so Salzwasserfische, wo man zum Beispiel hört, man kann sie sogar außerhalb noch vom Aquarium hören, das ist vor allem, wenn sie so Revierkämpfe durchführen. Das ist noch ganz interessant, ja.
Ihr seid Fischer aus Leidenschaft, Roland Kurt, schon lange gewesen, bevor ihr das Mikrofon und der Herr Tiepelt das Mikrofon und die Unterwassergeräusche lernen kennen. Wie war das für euch gewesen, wo ihr das akustische Leben in der See entdeckt habt?
Für mich ist eine völlig neue Welt aufgegangen. Ich habe einfach angefangen zu staunen, habe noch viel, viel mehr Respekt vor dieser Unterwasserwelt bekommen, auch im Speziellen auch von den Fischen. Und es sind mir einfach ganz neue Sachen aufgegangen, Zusammenhänge, die man plötzlich gesehen hat, eben gerade durchs Fischen, Erfahrungen, die ich nachher koppeln konnte mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Oder das bin ich da plötzlich in der kürzesten Zeit sehr, sehr schnell weitergekommen und es ist eine riesige, riesige, interessante Welt, die da aufgegangen ist.
Und ihr schaut den See jetzt anders an als vorher, denke ich?
Ganz anders. Auch viel, mit viel mehr Respekt. Und was für mich eben wichtig ist, man sieht dort auch bei diesen Sachen her, dass wir Menschen uns dermassen wichtig immer nehmen und das Gefühl haben, wir stehen über allem. Und wenn man dort dann so eintaucht und Gast ist, so von diesem Unterwasserkonzert, merkt man eigentlich, wie klein und unwichtig dass wir manchmal sind und einfach viel, viel mehr wieder sollten lernen staunen und die ganze Natur schätzen.
Der Fischer und Fischforscher Roland Kurt. Er hat ein Buch mit einer Hör-CD herausgegeben. Es heisst «Stumm wie ein Fisch, das akustische Leben im Süßwasser». Ihr hört DRS 1, Regionaljournal Aargau Solothurn. Es war 3:06. Wir schauen noch einmal zurück auf die wichtigsten Themen von heute. Das Strahlmuseum Wohlen zügelt. Auf den Frühling im nächsten Jahr soll das Museum in die Villa Isler beim Bahnhof zu Wohlen reinkommen. Die Verantwortlichen haben am Morgen vorgestellt, wie das Museum aussehen soll und wie die Villa für das umgebaut werden soll. Kosten tut der ganze Umbau der Villa und die Ausstattung des Museums knapp 5 Millionen Franken. Fast 2/3 von diesem Geld sind schon zusammen. Jetzt muss noch die Ortsbürgergemeinde Wohlen über ihren Anteil entscheiden, 1,5 Millionen Franken. Die Kuh, die seit gestern zu Bruneck ist frei umgerannt, die ist tot. Den Mittag hat der Jagdaufseher die Kuh entdeckt und hat sie abgeschossen. Der Besitzer hat die Einwilligung gegeben für das. Die Kuh ist gestern ab, wo man sie wollte verladen. Es hat eine grosse Suchaktion gegeben, auch die Polizei war dabei gewesen. Jetzt die Wetterprognose mit der Christine Jutz von SF Meteo.
Am Abend und in der Nacht kommt es lokal einmal regnen oder es gibt auch einmal ein Gewitter. Die Temperaturen sinken während der Nacht auf rund 13 Grad. Morgen Freitag bleibt es wechselhaft mit längeren sonnigen Abschnitten und nur noch einzelnen lokalen Regengüssen. Die Temperaturen morgen auf dem Weissenstein bei rund 15 Grad, sonst liegen die Höchstwerte um die 22 Grad. Am Samstag ist es nur zeitweise sonnig und es kann den Tag durch auch noch etwas nass werden. Am Sonntag lockern sich dann die Wolken auf und es wird je länger, je sonniger. Temperaturen am Wochenende so um die 21 Grad.
Regionaljournal Aargau Solothurn, das war unsere Obensendung. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Barbara Mattis. Thank you.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.